sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Mit 166 Folgen fängt Zeitland erst so richtig an. Und in dem Sinne, willkommen zur neuesten Folge von Sideline, dem USL-Podcast. Wir haben heute ausnahmsweise mal keine großen Themen für euch, denn es gab weder neue Streiks, noch Spieler, die verpflichtet worden sind, noch Trainer, noch Skandale. Das heißt, heute haben wir für euch wie üblich vier Spiele von der Championship bis zur Super League parat und vielleicht einen kleinen Rant. Aber bevor es darum geht, worum wir heute diskutieren, möchte ich wie üblich meine Co-Hostin herzlich begrüßen. Denn nicht nur seit 166 Folgen bist du schon dabei, sondern hoffentlich auch noch in 166 Folgen. Und in dem Sinne, hallo, du gutes Herz des Podcasts. Willkommen, Anne.
Hallo, hallo.
Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, wie ihr mitbekommen habt, gab es noch keinen Streik in der USL. Das Thema, wo quasi jeder vor ein paar Wochen noch quasi täglich drüber geredet hat, ist nicht mehr so ganz präsent. Und da ich mittlerweile ja auf dem Motto bin, dass ich die Championship-Spiele boykottiere, bis da mal der Rahmenvertrag abgeschlossen ist, habe ich manche Sachen auch jetzt nur über den dritten Weg mitbekommen, über Social-Media-Posts. Und die Spielergewerkschaft der USL gab vor ein paar Tagen indirekt durch diesen Post bekannt, dass das bisherige Mittel von, nennen wir mal, einer Schweige-Stillstehminute zu Spielbeginn jetzt auf 2 Minuten erhöht worden ist. Also quasi eine Minute Stillstand, jeweils zum Beginn der Halbzeit in den Spielen. Und ich möchte dich gerne fragen, Anne, was hältst du von der aktuellen Lage in der USL zwecks möglichen Streiks und generell, was hältst du auch von diesem, nennen wir es mal, erhöhten Druck in Anführungszeichen?
Naja, sagen wir es mal so. Wir sind jetzt am 2. bis 3. Spieltag, je nachdem, aus wessen Sicht man es betrachtet. Und die Frage ist, wie weit ist die Spielergewerkschaft bisher mit ihren Forderungen gekommen? Da es noch kein Ergebnis gibt, offensichtlich ja noch nicht weit genug. Und dementsprechend muss ich sagen, der Protest, den sie da an den Tag legen, der ist in meinen Augen überhaupt nicht ausreichend. Also es scheint ja kaum Wirkung zu haben. Die USL ist darauf vorbereitet, die schneidet dann einfach die jeweils eine Minute kurz weg. Das ist ja super easy, das loszuwerden. Also aus meiner Sicht muss da von der Spielergewerkschaft und den Spielern auf jeden Fall mehr kommen, weil ansonsten würde sich das noch über Wochen oder Monate ziehen oder der USL ist es einfach scheißegal dann. Die eine Minute ignorieren sie und dann brauchen sie kein Ergebnis zu erzeugen, weil wirklich viel Druck ist das nicht.
Gut, ich möchte heute mal ein bisschen ranten und ich habe meinen Rant in 2 Themen oder 2 Blöcke eingeteilt und werde ich auch gerne noch zu deinen Meinungen dazu fragen. Der erste Kritikpunkt von mir oder der erste Punkt ist wirklich die Spielergewerkschaft. Und zwar möchte ich sie aus 2 Gründen kritisieren oder auch bemeckern. Erstens, wie du schon erwähntest, finde ich die Art und Weise dieses Streikvorhabens ziemlich bescheuert, weil bei aller Liebe nach ungefähr 2 bis 3 Spieltagen, vielleicht sogar 4 mittlerweile, weil die Teams haben ja ungerade Spiele, wie viel sie schon gespielt haben, ist eure größte Idee, eine weitere Minute auf die Stillstehphase draufzupacken? Was ist denn dann die Logik in, keine Ahnung, zur Saisonhälfte? Haben wir dann 5 Minuten pro Halbzeit? Es ist ziemlich hart lächerlich, wenn man überlegt, dass ein Streik möglich sein könnte, einfach mal ein Minütchen draufzupacken. Und ich sehe nicht, wie man A, damit der Liga wirklich Druck machen möchte, dass die ihr Verhalten ändert oder generell halt merkt, dass das die Spieler ernst meinen. Auch weil sie natürlich dann bei der Live-Aufzeichnung die Streams verändern. Und ich auch mir nicht vorstellen kann, dass man jetzt die Casuals dadurch krass beeindruckt. Und B, was ich auch irgendwie doof finde von der USL-Spielergewerkschaft, dass sie nichts Neues auf den Tisch bringen, Social Media-wise. Denn ja, wir kriegen fast täglich irgendwelche Posts über Probleme seitens der Spieler. Problem ist nur, es sind immer dieselben zwei Themen, die wir jetzt schon 800.000 Mal gehört haben. A, das Gehalt ist nicht gut und B, die Wohnsituationen sind nicht gut. Nicht falsch verstehen, beides wichtige Themen, beides Themen, über die man arbeiten muss. Nur hören wir jetzt das gleiche Thema seit mindestens einem halben Jahr in fast jedem Post der Spielergewerkschaft. Solange man nichts Neues zu diesen Themen bringt und man nur irgendwie ein Zitat von einem anonymen Spieler nimmt, der sagt, ja, Gehalt ist kacke oder die Wohnung war nicht schön, sehe ich nicht, wie A, das den Druck erhöht und B, das jetzt Leute noch dazu bringt, vielleicht mehr Druck auf die Liga zu erzeugen oder neue Fans darauf aufmerksam zu machen, wenn man seit Wochen dasselbe postet im Prinzip. Also bringt A entweder mehr Hintergrundfakten, mit denen man dann wirklich sprechen kann, wie ich spinne mal rum, einen alten Vertrag öffentlich zu posten und sagen, hier guckt, so und so sehen die Verträge aus, so und so ist scheiße. Und mit irgendwelchen anonymen Statements hausieren zu gehen, die man schon 800 Mal gehört hat, nur in anderen Abweichungen, ist halt harmlos. Deswegen bei aller Liebe Spielergewerkschaft, wenn das eure Logik ist, alle paar Wochen eine Minute pro Spiel länger steht zu stehen, lacht sich doch die Liga kaputt.
Was ich generell auch noch bemerkenswert finde, so ein Argument, was ja regelmäßig irgendwie auch mal, oder anders formuliert, warum protestieren eigentlich die Fans nicht großartig mit? Was ist dann, die sollten ja eigentlich gerade dann dafür sein, die Spieler zu unterstützen, damit die Situation für die Spieler deutlich besser wird, als sie es aktuell ist. Aber scheinbar ziehen sich da vielleicht nicht alle Fangruppen, aber viele davor und boykottieren die Spiele nicht, kaufen weiterhin Merch, was man so als Fan halt machen könnte, um seine Meinung zu äußern, weil das wäre ja auch nochmal ein Druckmittel auf die Liga, denn nichts ist blöder, als sämtliche leere Stadien zu haben. Und gerade bei Teams, die viele Zuschauer sonst immer haben, wäre das ja ein schöner Effekt, aber das passiert ja nicht.
Ja, und das bringt mich tatsächlich zu meinem zweiten Kritikpunkt, nämlich, dass ich gerne die Fans bemängeln möchte. Denn bei aller Liebe, ich bin tatsächlich der Einzige, der sich irgendwo medial, Klammer auf, ich bin nur auf Blue Sky und Twitter unterwegs, vielleicht gibt es ja noch auf Facebook irgendwelche Posts, der öffentlich geäußert hat, dass er zum Beispiel keine USL Championship-Spiele gucken möchte, bis da irgendwas passiert. Wir kriegen jede Woche die üblichen Posts von Fans, die in die Stadien gehen. Wir haben die üblichen Posts von Fans, die sich schon die neuen Trikots geleistet haben. Und das Beste, was wir von den Fans kriegen, sind jede Woche 2-3 Videoschnipsel, wo sie halt die Fans posten, die halt bei der Schweigeminute rufen, bezahlt die Spieler. Sicher, es ist nicht verkehrt, das in den Stadien weiterhin zu machen und auch zu versuchen, ein paar Casuals zu überzeugen. Aber das kann doch nicht alles sein. Ein paar Videochen posten, vielleicht mal dem verwirrten Onkel von nebenan erklären, worum es gerade geht. Das kann doch nicht euer Streikmittel sein, um wirklich Druck auf die Liga zu erzeugen. Und genau, du hast schon den Punkt angesprochen, wo ich mal denke, wie soll man denn streiken, wenn man den nicht mal wirklich wahrnimmt aus Fansicht? Wenn man weiterhin die Tickets bezahlt, um ins Stadion zu gehen, weiterhin bei ESPN das Abo hat, um die Spiele zu gucken und weiterhin Merch kauft, dann fließt doch weiterhin das Geld an A, die Clubs, die auch nicht genügend Druck auf die Liga machen, zwecks vielleicht besserem Verhalten oder wir wollen den Scheiß endlich mal rumkriegen. Und B, die Anteile, die die Liga trotzdem an Ticketeinnahmen oder ähnliches kriegt, die werden ja trotzdem nicht kleiner dadurch. Das heißt, für meine persönliche Meinung, die Fans machen zu wenig. Weil bei aller Liebe, solange man die USL, also die Ligen an sich, nicht finanziell trifft, passiert da einfach nichts. Weil die machen einfach, ja, schneiden den Mini-Protest raus oder reden nicht groß drüber. Und das war's dann auch. Und ich finde den Punkt auch irgendwie schwachsinnig von Fans, die dann halt meinen, ja, damit schadet man ja nur den Clubs und nicht der Liga selbst. Ja, ist recht, dann verdient Louisville mal eine Woche wenig Geld, weil keiner ins Stadion geht. Oder weniger ins Stadion geht, oder weil weniger Merch kaufen. Aber dann haben sie noch eine finanzielle Idee dahinter, zu sagen, ey Liga, wir wollen unser Geld nicht verlieren, macht mal euren Scheiß fertig, damit wir wieder normalen Merch verkaufen können. Aber jetzt die Clubs, die ja auch ein indirektes Interesse daran haben, ihre Spieler nicht zwingend perfekt zu bezahlen oder zu behandeln, in Schutz nehmen zu wollen, sagen, ja, die wollen wir jetzt nicht kritisieren, finde ich, ehrlich gesagt, ein beschissenes Argument. Und ich sage jetzt was, was mich tatsächlich persönlich ekelt und ich mir meinen Mund mit Seife auswaschen muss, aber nehmt euch verdammt nochmal ein Beispiel an den Franzosen, wenn es um Streiks angeht. Wenn in Frankreich am frühen Morgen politisch gesagt wird, wir erhöhen die Baguettepreise oder irgendeine Versicherung, dann sind zur Mittagspause sämtliche Autobahnabfahrten in Paris und Umgebung von Leuten zugemauert worden und Barrikaden stehen überall. Die gehen auf die Barrikaden wortwörtlich und streiken und machen Lärm, wenn sie was doof finden. Und das Beste, was euch einfällt, ist, weiterhin ins Stadion gehen, weiterhin Merch kaufen und vielleicht mal einen Tweet der Spielergewerkschaft reposten? Das ist erbärmlich, bei aller Liebe. Und wenn ihr die Franzosen blöd findet, weil sind ja alles Kommunisten hier in Europa, möchte ich ein Beispiel eines Kumpels von mir machen. Er heißt Aaron, Deutsch-Amerikaner, lebt im Nordwesten der USA. Er war einer der ersten, die mit Eis zu tun haben, weil Eis ja in Portland rumgerannt ist. Er wurde von diesen Leuten beschossen, hat eine Verletzung davon getragen und ist trotzdem weiterhin demonstrieren gegangen, um auf die Rechte von den Bürgern zu pochen und auch zu protestieren. Ich behaupte jetzt nicht, dass man im Stadion eine Guillotine aufbauen soll, um die Spieler quasi die Liga wortwörtlich zu köpfen oder dass man mit Gewalt agieren soll. Ich sage, wenn ihr Leute habt, die freiwillig trotz Schussverletzungen durch Eis weiter demonstrieren gehen, dann könnt ihr doch auch ein bisschen mehr machen als Fans, als zu sagen, ja, nee, also die Clubs ein bisschen zu ärgern, finde ich doof und die Spiele will ich ja auch nicht verpassen. Weil so kommen wir nicht weit. Das kann kein Streik sein. Das ist eher deutsche Streikmentalität. Die Bahnen dürfen gerne streiken, aber nicht, wenn ich zur Arbeit muss, nicht, wenn ich in den Urlaub möchte. Also am besten sonntags zwischen 3 und 4 Uhr, weil Samstagnachts will man ja noch aus dem KitKat oder aus dem Matrix schön nach Hause fahren können. Und so kann es nicht funktionieren. Und daher, Spielergewerkschaft, denkt euch mal bitte was Ernsthaftes aus, was die Liga wirklich in Bedrängnis bringt, weil alle paar Minuten oder alle paar Wochen eine Minute draufzupacken, ist einfach lächerlich und kein Streik. Und B, liebe Fans, macht doch auch Druck auf eure Clubs oder auf die Liga und einfach ins Stadion gehen und Tickets bezahlen und weiterhin Merch kaufen. Das ist nicht Streik. Ein Streik, der keinem wehtut und vor allem bei dem man auf nichts verzichten muss, ist kein Streik. Das ist höchstens Hosenscheißerei. Und das ist mein Wort zum Sonntag.
Zumal, also selbst wenn sie der Meinung sind, sie müssen trotzdem unbedingt ins Stadion gehen und sich weiterhin die Spiele ansehen, eigentlich erwarte ich schon, dass es dann auch mehr Choreos dazu geben müsste. Dass die Fans da schon auch sehr aktiv auf sich aufmerksam machen. Zumal ja, wenn die Spieler gerade ihre Schweigeminute machen, dann wird ja viel auf die Fans gezeigt. Das ist doch der perfekte Moment. Dann wartet man, bis die Spieler schweigen und dann wird in allen Blöcken werden entsprechende Plakate hochgehalten und das Stadion wird entsprechend umgestaltet, sagen wir es mal so. Das wäre ja schon mal eine erste Möglichkeit, weil dann für die USL es schwieriger wird, nicht mehr wegschalten zu können. Weil so zeigen sie jetzt immer strahlende Fangesichter. Gut, klar, da ist vielleicht mal ein Vereinszitter dabei. Aber es müssten schon alle dann eigentlich im Stadion machen, damit das einen Effekt hat. Und dann wird es halt, dann wird es unangenehm für die USL, weil entweder zeigen sie protestierende Schilder oder schweigende Spieler. Aber ja, auch wirklich die eine Minute ist ein bisschen sehr knapp. Was man im Übrigen auch dazu sagen muss, die USL bekleckert sich da in jedem Fall nicht mit Ruhm. Vor allem nicht unter dem Aspekt, die wollen ja doch eine erste Liga gründen. Und einige dieser Teams, die aktuell in der Championship spielen, wollen in dieser ersten Liga spielen. Und die Teams oder zumindest die Fans dieser Teams glauben, dass die Teams es sich nicht leisten können, ihre Spieler vernünftig zu bezahlen. Dann, glaube ich, ist die USL bei weitem noch nicht bereit, eine erste Liga zu sein. Weil um eine erste Liga zu sein, brauchst du entsprechende finanzielle Möglichkeiten. Und ganz selbstverständlich, du brauchst genug Geld, um dir entsprechende Spieler zu besorgen. Und die werden nicht für ein schäbiges Haus kommen und für ein paar tausend Dollar. Da musst du denn schon deutlich mehr auf den Tisch legen als das, was jetzt gerade gefordert wird. Von daher, also die Finanzierung der ersten Liga finde ich jetzt dann auch schon wieder unter dem Aspekt sehr fragwürdig. Da müsste auch viel, viel mehr positiver Effekt von der USL kommen, um eben auch zu sagen, so, hey, wir sind eine stabile und eine gute Liga. Aber das fehlt. Und das macht mir ein bisschen Sorgen eben für diese kommende erste Liga. Weil, wie wirkt es auf einen, wenn du deine Spieler in schäbige Häuser schickst, in WG-Häuser, wie man sie es aus den niedrigeren Ligen kennt, wenn du sie nicht vernünftig bezahlst, sie sich entscheiden müssen, ob sie die Krankenkasse haben wollen oder eine Unterkunft oder was auch immer. Da passt vieles noch nicht zusammen. Und dann mal im Vergleich dazu, wer ist der größte Konkurrent von der USL? Das ist die MLS. Und dann muss man sich mal angucken, um was für Gelder wir da sprechen. Also, wie will sich die USL in den nächsten Jahren finanzieren? Ich glaube, das wird noch ein ganz interessanter Punkt, wenn man es an der Stelle schon nicht mehr schafft, die Spieler vernünftig zu bezahlen, dass sie zufrieden sind. Ich glaube, das Thema wird uns noch ein paar Wochen begleiten, eben vor allem, weil für die USL gibt es gerade keinen, da ist nicht so viel Druck, damit man dann zu einer Lösung kommt. Von daher, wir werden das noch eine Weile sehen.
Jo, ich möchte noch kurz zwei Dinge ansprechen, bevor wir dann gerne in die Pause gehen können. Punkt 1, wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Fans im Stadion casual sind. Mit casual ist gemeint Leute, die nicht mal zwingend Fußballfans sind, sondern einfach Leute, die einfach Bock haben, Samstagnachmittags irgendwas kostengünstig nebenbei machen zu können, um halt sich die Zeit zu vertreiben oder halt die Familie zu beschäftigen. Das heißt, die wissen oft nicht mehr zwingend, welches Team überhaupt gerade spielt, geschweige denn, wer da spielt, wie die bezahlt werden, sonst was. Solange ihr also nicht eure Zeit nutzt, jedes Mal, wenn diese Streikminuten sind, mehr und mehr Casual-Fans davon zu überzeugen, worum es eigentlich geht, weiß ich auch nicht, was diese Schweigeminute bringen soll. Weil ist ja nett, dass die 100, 200, lass es 1000 SG-Member pro Club sein, wissen, was Phase ist, solange ihr nicht den deutlich größeren Kern, ich sag mal, zu Streikhelfern umerziehen könnt, in etwas drastisch formulierten Worten, dann wird es denen auch völlig Wurst sein, ob die Spieler jetzt pro Monat ein Tausender mehr oder weniger bekommen. Das heißt, mit wir schweigen mal ein Minütchen, sehe ich nicht, was das groß auch ändern sollte, um Casual-Fans dauerhaft auf die Sache aufmerksam zu machen oder zu bringen. B, was mich an dieser ganzen Minutengeschichte stört, ist, die Liga hatte Angst. Man hat es gesehen, als es auf den ersten Spieltag zuging, dass sie sich genötigt fühlte, ein Pamphlet rumzuschicken an jede Spieler, wie man den Streik brechen kann, weil sie so Angst davor hatten, dass ein Streik kommt, dass sie irgendwelche Sachen rumschicken mussten. Dieses Momentum hat man doch völlig vergeigt, wenn man es mal hatte. Das finde ich so störend und völlig unnötig. Und B, nur für den Fall, dass Aaron tatsächlich reinhört, weil er ja auch weiterhin Deutsch versteht. Grüße nach Oregon, weiterhin viel Kraft für den Kampf gegen Eis. Und du als Fan der Lower Leagues kannst garantiert mitreden, was die USL angeht. Deswegen Grüße nach Oregon. Sorry, dass ich gerade deinen Namen ein bisschen nutzen musste. Aber wenn du schaffst, gegen Eis zu kämpfen, trotz einer Schussverletzung, dann sehe ich nicht, warum ein paar Fans im Stadion nicht mal auf 5 Minuten Stadion verzichten können, um einen Boykott einzuleiten. Und daher, sorry für das Thema heute, liebe Zuhörer, ist es nicht gerade schön, aber wenn man auf einen Streik zugeht und androht und dann nach Wochen der Saisons nichts passiert, außer eine Minute länger nichts zu tun, ist das schon hart enttäuschend. Ihr habt das Glück, die Folge kommt erst Samstag online, wenn ihr die vielleicht erst Sonntag oder Montag hört, wisst ihr schon, ob die Liga irgendwas Drastischeres erlebt hat, weil die Spieler rausgegangen sind oder nicht gespielt haben. Aber in dem Tempo, wie es aktuell vorangeht, glaube ich nicht vor Weihnachten, dass irgendwas passiert. Und Spoiler, da ist die Saison quasi gefühlt schon zur Hälfte rum.
Zu Weihnachten? Genau, wollte gerade sagen, zu Weihnachten sollte die schon rum sein.
Die Super League ist noch dran. Ja, ich habe gerade vergessen, dass ich den Kalender ändern wollen. Genau. Ja, deswegen irgendwie alles ein wenig Larifari und deswegen wollte ich mal das Thema ansprechen. Hast du sonst noch irgendwas? Wenn nicht, würde ich sagen, ab in die Pause und dann fußballerisch weitermachen.
Gehen wir in die Pause.
Gehen wir in die Pause. Gut, dann bis gleich und dann, ja, verspreche ich euch wieder Fußball. Denn dann reden wir über Louisville, die ein sehr wildes Spiel gegen Rhode Island hatten. Und wir reden über Charleston, die gegen die Jungs von Birmingham gespielt haben. Dann gleich bei Sideline, dem USL-Podcast.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Und bevor wir in die Spiele gehen, möchte Anne gerne noch ein Wort zum Sonntag geben und ihre Sicht teilen, was natürlich nur fair ist. Also, die Bühne ist deine.
Oder, also nicht ihre Sicht teilen, aber ich will noch ganz kurz mal aus dem, was ich erlebt habe, in den USL-Stadien einordnen, wie ich die Fans einschätzen würde. Weil ich glaube, dass die Einschätzung, die jetzt gerade zuvor gesagt wurde, ein bisschen zu kritisch ist, beziehungsweise in eine zu sehr falsche Richtung geht. Weil es klang ja so ein bisschen so, als würden da in den Stadien ganz, ganz viele Fans oder ganz, ganz viele Leute sitzen, die quasi da mehr oder weniger zufällig landen und noch nicht mehr wissen, was für ein Spiel sie sich da angucken. So habe ich das ehrlich gesagt nicht erlebt. Also was man natürlich extrem viel sieht, klar, die allermeisten Fans sind nicht in einer Supporters Group, sondern das sind quasi freie Atome, die da in diesem Stadion herumschwirren. Aber es sind einfach extrem viele Familien, bei denen die Kinder Fußball spielen, männlich und weiblich. Das sind oftmals auch noch relativ junge Kinder, so sagen wir mal von 6 bis 12 oder so, hat man ganz, ganz oft in diesen Stadien unterwegs. Und der Eindruck, den ich so bekommen habe, die wissen schon auch, was für Spiele sie sich da ansehen. Die wissen, was die USL ist, die wissen auch, was die MLS ist. Und die wissen auch, was für ein Spiel da sie gerade sehen, welches Team da jetzt gerade spielt. Was sie vielleicht nicht wissen, sind jetzt die Namen von allen Spielern. Vielleicht kennen sie ein oder zwei Spieler. Und natürlich, die gehen in erster Linie hin, einfach um ein günstiges Fußballspiel zu sehen. Kein Spiel von Messi, wo man irgendwie $200 für eine Karte zahlen muss. Aber die gehen schon auch, das, was ich so wahrnehme, die gehen schon auch hin und wieder mal zu den Spielen. Jetzt vielleicht nicht jede Woche, aber so alle paar Wochen, alle paar Monate durchaus mal, vielleicht sogar noch häufiger. Und die sind schon irgendwie Fan von den Teams, aber halt nicht in der Supporters Group. So, und na klar, da wird es mit Sicherheit Leute geben, die stolpern da so ein bisschen spontaner rein. Die wissen jetzt nicht, was sie sich da groß ansehen. Aber ich würde schon behaupten, der größte Teil der Fans, die in der USL in die Stadien gehen, die wissen zumindest, was für Spiele sie sich da ansehen. Die wissen als solches, was die USL ist, aber klar, die Problematik kennen sie vielleicht nicht, aber umso leichter kann man sie ja auch damit einbeziehen. Und das würde es ja noch leichter machen, wenn du vorne am Eingang den Leuten einfach Schilder in die Hand drückst und sagst, hochhalten, wenn die Spieler still sind. Es geht ja dann so easy. Nur so viel dazu, dass die Fans jetzt hier nicht in einem völlig falschen Licht stehen.
Nö, nö, ich habe es auch nur so zitiert, wie ich das in diversen USL-Podcasts mitbekommen habe. Wenn sie über ihre eigenen Fans reden oder sagen, zum Beispiel bei der Preview mit Gästen vom Gegnerteam, wenn es darum geht, was für Fans habt ihr oder wie ist die Fankultur, da fällt das sehr, sehr oft, dass gesagt wird, eben aus ihrer Sicht, dass eben der wirklich kleinste Kern Supporters Group oder wirkliche Sickos sind, der Rest sind halt meistens Familien und eben Casuals, die oft halt zur Unterhaltung kommen und nicht zwingend immer wissen, in welcher Liga spielt das Team eigentlich oder wie viele Spieler gibt es da oder was machen die Spieler so. Aber wie gesagt, das ist dann die Sicht der diversen Podcaster, der diversen Teams, die in der Regel Supporters Group Mitglieder oder Journalisten sind, die das Team eben schon lange begleiten. Aber das, glaube ich, kann die ja selber sehen.
Ja, die, vielleicht sehen die sich auch einfach viel kritischer, als tatsächlich dann der Realität entspricht. Also, wie gesagt, na klar wird es da welche geben, die nicht wissen, in was für einer Liga jetzt dieses Team hier spielt. Aber ein Großteil sind einfach wirklich Familien, die dort in der Umgebung wohnen und Bock auf Fußball haben, gerade für die Kinder. Und logischerweise, die Tickets sind günstiger. Aber ja, ich sehe es nicht ganz so dramatisch, wie es da beschrieben wird dann. Das trifft, also so eine Beschreibung, man geht da für die Kinder hin, für die Unterhaltung und die Tickets sind relativ günstig, trifft ja durchaus auch auf auf deutsche Vereine zu. Und da, also da sehe ich schon durchaus Parallelen.
Ich würde sagen, wir gehen dann mal in das nächste Thema oder in die Spiele. Ich glaube, wir kommen ja heute nicht zwingend weiter, weil da gibt es viele Meinungen, viele Sichten, viele unterschiedliche Perspektiven. Und wir sind auch beide immer leider nur Deutsche, die jetzt nicht zwingend jedes Mal im Stadion sein können. Daher gehen wir zurück zu unserer Kernkompetenz. Und das ist nicht Politik, das ist nicht das Wetter und auch nicht der Fahrplan unserer Verkehrsbetriebe, sondern der Fußball. Und da haben wir eine Partie, die auch wieder für einiges an Feuer gesorgt hat. Aber nicht zwingend, würde ich sagen, in der guten Variante. Zumindest teilweise nicht. Und zwar gehen wir in das Spiel von Louisville, dem ewig guten Team, die im ersten Spiel ohne Danny Crews auskommen mussten, ihrem Trainer, der jetzt in der MLS als der Assistenztrainer an der Seite steht. Und die trafen auf Rhode Island. Vor ein paar Jahren hat Rhode Island sie ziemlich gut dominieren können. Danach, vom letztes Jahr, hat Louisville dann doch deutlich gezeigt, dass sie die bessere Mannschaft sind. Jetzt die Frage an dich mit Blick auf die Partie. Was ist so deine sportliche Einschätzung?
Es gibt da schon einen klaren Favoriten. Heimspiel generell immer ein sehr, sehr starkes Team. Louisville als Favorit gar keine Überraschung als solches. Und Rhode Island ist irgendwie immer wieder mal auch so ein Team, abgesehen von ihrer ersten Saison vielleicht. Da hat man so den Eindruck, die brauchen so ein paar Spiele, um irgendwie reinzukommen, um sich zu finden. Dementsprechend wäre da auch meine Erwartung vor dem Spiel, das wird schon in Richtung Louisville gehen.
Gut, dann wollen wir mal. Ich muss zugeben, was mir in der Partie durchaus gut auffiel, das waren Torwartparaden, obwohl es immerhin 6 Tore gab. Die erste gute Torwartparade war in Minute 16, denn Koki Vegas, seines Zeichens Torwart von Rhode Island, hatte, wie ich fand, eine gute Torwartparade nach einem Wuchtschuss von Davila, den er artistisch rechts oben zur Seite klären konnte. Das sah durchaus gut aus, fand ich.
Ja, durchaus. In der 21. Minute fällt ein Tor. Aber überraschenderweise nicht für Louisville, sondern für Rhode Island. Und in dem Fall ist Alonso derjenige, der einen guten Blick für seine Mitspieler hat. Er spielt den Ball einmal quer durch den Strafraum, obwohl da durchaus einige Verteidiger sind, aber sein Pass sitzt ganz gut. Und an der Strafraumgrenze, richtige Wortfindungsstörungen hier, steht jemand, der durchaus weiß, wie man ein Tor machen muss und nutzt die Möglichkeit, weil er auch völlig frei steht. Also in dem Fall muss man den Louisville-Verteidigern zu Lasten legen. Sie sind zwar anwesend, aber sie haben eben keinen Blick für ihre Gegner, weil so frei darf man nicht am Strafraum stehen. Vor allem nicht, wenn der Gegner dann so viel Zeit bekommt, dass er nochmal gucken kann, in welche Ecke spielt er denn jetzt. Und dementsprechend ist es da relativ leicht, dann das Tor zu machen. Muss man also sagen, war von Rhode Island gut gesehen und kombiniert und von Louisville überraschend schlecht verteidigt.
Es dauerte dann nicht lange bis zum Ausgleich, und zwar gerade mal 2 Minuten. Da muss ich zusagen, war auch so eine Mischung aus Glück und Hunger im Spiel. Denn Morris hat seinen ersten Versuch mit einem Schuss aufs Tor. Der Ball wird abgeblockt. Alle sind für eine Sekunde verwirrt. Er kriegt den Ball zurück, läuft ein Stück in den Strafraum und haut dann den Ball aus kurzer Distanz ins Tor rein. Und ja, so stand es dann 1-1 nach 23 Minuten.
Hast du in der ersten Halbzeit noch eine Szene?
eigentlich nur, wie ich fand, nochmal eine gute Parade, diesmal für Louisville. Denn Grant Stoneman, der in der Partie durchaus öfters auffiel, der hatte einen Fernschuss, den Faru über die Latte boxen konnte. Das sah noch ganz nett aus Torwarts Sicht. Und ansonsten habe ich nichts mehr.
Dann geht es in der zweiten Halbzeit sehr schnell ums Eingemachte sozusagen. Es fällt ein weiteres Tor. Und in dem Fall bekommt Duncan den Ball spitz zugespielt innerhalb des Strafraums, direkt vor die Füße. Also er läuft im richtigen Moment an, steht genau da, wo sein Mitspieler ihn erwartet und kann den Ball dann ins Tor chippen sozusagen. Das war sehr schnell gemacht von Louisville, aber durchaus auch gut gemacht. War, ja, da hat Rhode Island irgendwie ein bisschen gepennt.
Stichwort Clay Holstead, den ich eben schon erwähnt habe. In der 56. Minute sorgte er für das nächste Tor für Rhode Island. Es war jetzt an sich kein krasses Tor. Es gab einen Querpass von J.J. Williams in die Mitte und Holstead schiebt dann aus kurzer Distanz ein zum erneuten Ausgleich in der 56.
Und in der 76. Minute geht es mit einem nächsten Tor weiter. Es ist eine recht torreiche Partie. Aber da passiert auch noch ein bisschen anderes was interessant ist. Unter anderem mit einem Spieler, der jetzt an dieser Situation beteiligt ist. Denn es gibt einen Freistoß für Louisville. Ja, so rechts neben der Box sozusagen. Der Villa schießt den Ball in den Strafraum hoch und Kyle Adams ist derjenige, der den Ball dann ja, irgendwie reinköpfen kann, reinschieben kann. Er schafft es also zum 3:2.
Dann erneut wieder eine gute Parade, die wieder zwei Leute beteiligt, die ich schon erwähnt habe. In der 87. gibt es wieder einen guten Fernschuss von Clay Holstead, der auch schon in der ersten Saison von Rhode Island per Fernschuss oft genug traf. Und wieder ist es Hugo Faru im Tor von Louisville, der den Ball klären kann. Und ja, das sah wieder gut aus. Allerdings, naja, gut aussehen reicht halt nicht, wenn man kein Tor schießt.
Und dann kommt jetzt eine Szene, die wir uns mehrfach ansehen mussten, weil da sehr viele Personen beteiligt sind und sehr viele Dinge zeitgleich passieren. Man sich jetzt aber im Nachhinein fragt, irgendwie sind da viele Dinge im Unargen, die so ein bisschen Bauchschmerzen hinterlassen. Wir sind in der 88. Minute. In dem Fall, Rhode Island ist im Angriff, der Ball wird, naja, ist hoch im Strafraum unterwegs. Der Torhüter von Louisville schafft es, diesen Ball, ich glaube, er faustet ihn weg oder so. Auf jeden Fall ist der Ball gerade weg. Daraufhin wird er trotzdem nochmal in der Luft getackelt von einem Rhode Island Spieler. Der kommt einfach einen Augenblick zu spät. An sich eine relativ normale Situation. Also er fällt dann zu Boden. Beide sind im Prinzip so Schulter an Schulter gegeneinander gekommen. Und bleibt dann auch erstmal liegen, wie so ein toter Vogel. Und dann fängt die Szene interessant an, weil unter anderem Kyle Adams ist in dieser Situation mit beteiligt, denn der Spieler von Rhode Island, der zuvor den Torhüter von Louisville ja zu Boden gebracht hatte, ich fand jetzt nicht, dass er da extrem in den Torhüter reingesprungen wäre, warum jetzt zu erklären wäre, warum der da sekundenlang auf dem Boden liegt, sondern es ist so ganz normal, die berühren sich halt Schulter an Schulter, springen beide in die Höhe. Ist in meinen Augen keine dramatische Szene. Ganz klar, Freistoß für den Torhüter, alles okay. Aber das, was jetzt passiert, ist irgendwie merkwürdig. Weil unter anderem Kyle Adams und ein weiterer Spieler von Louisville gehen sofort auf den Spieler von Rhode Island los und beide schubsen ihn. Beide schubsen ihn in das Tor hinein und ins Netz. Also wirklich beide Spieler. Einer nach dem anderen schubst ihn, sodass er dann im Netz liegt und sozusagen, also er sitzt im Netz fest. Beide Spieler bedrängen ihn da weiterhin und die anderen Rhode Island Spieler, die zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wieder ein paar Meter vom Tor weg waren, weil ja Freistoß für Louisville gepfiffen wurde, die bemerken die Szene jetzt und gehen wieder zurück. Gehen zurück ins Tor, natürlich auch, um die beiden Louisville-Spieler von ihrem eigenen Mann loszukriegen, der ja da immer noch im Netz hängt. Und In der Situation kommt dann jetzt auch J.J. Williams mit dazu. Er ist einer der Ersten, der die Situation bemerkt und auch gar nicht so weit weg ist und sofort in Richtung Kyle Adams geht und ihn versucht so ein bisschen am Kragen vom Trikot festzuhalten oder wegzudrücken, würde ich sagen. Es kommt zu einer Rudelbildung. So ganz viele Spieler stehen da, alle drücken sich und schubsen sich so ein bisschen. An sich keine extrem dramatische Szene. Es ist so eine klassische Szene, würde ich behaupten, in der es am Ende dann so 2, 3 gelbe Karten gibt für Spieler beider Teams. Und ja, irgendwie, es ist halt wie immer so dieses bisschen vor sich hin Geschubse. Es beruhigt sich aber relativ schnell. So, und dann helfen sich sogar einzelne Spieler gegenseitig von gegnerischen Teams, da wieder aus diesem Netz rauszukommen, weil mittlerweile sind auch weitere Spieler da im Netz gefangen. Und die Szene löst sich dann auch wieder auf. Und dann kommt der Schiedsrichter an. Und der Schiedsrichter gibt in dem Fall J.J. Williams die rote Karte. Die direkte rote Karte. Ich vermute, wegen dem Griff an den Trikotkragen. Und er gibt auch dem einen Spieler von Louisville eine gelbe Karte, der mitgeschubst hatte. Allerdings, und das kann ich nicht nachvollziehen, Kyle Adams bekommt gar nichts, obwohl der die ganze Zeit in der Situation beteiligt war. Er war der erste Spieler, der geschubst hatte und er war durchweg an dieser Situation mit beteiligt. Er war durchaus ein Unruheherd. Ich würde jetzt nicht sagen, eine rote Karte, aber gelb hätte es in meinen Augen definitiv geben müssen. Und was Louisville in dieser Situation auf jeden Fall verspielt hat, war Sympathie. Denn als da die rote Karte fällt, sieht man im Hintergrund den Torwart von Louisville. Der lebt ja wieder. Der ist ja irgendwann wieder auferstanden, nachdem er ja so brutalst da gefoult wurde. Und der jubelt, dass der Gegner die rote Karte bekommt in einer komplett lächerlichen Situation. Kurz darauf, also wenige Augenblicke später, gibt es noch eine zweite, in dem Fall gelb-rote Karte für den Trainer von Rhode Island. Der Schiedsrichter war in seine Richtung gelaufen, weil er sich wahrscheinlich auch lautstark darüber beschwert hatte, warum es dann jetzt an der Stelle eine rote Karte gegeben hatte. Und ja, er kriegt die gelbe Karte, redet noch weiter, aber auch nicht besonders aggressiv, würde ich von seiner Körpersprache her sagen. Aber weil er nicht sofort aufhört zu reden, bekommt er eine Sekunde später dann die zweite gelbe Karte und muss ebenfalls den Platz verlassen. Die Situation ist in meinen Augen völlig überzogen, ist nicht notwendig gewesen. Und in meinen Augen hätte es da auch mehr Strafen auch für Louisville-Spieler geben müssen, die überhaupt diese Situation in meinen Augen erst erzeugt hatten.
Ja, ich muss zugeben, sehr viel Schauspielerei, sehr viel unnötiges Geschubse und Gerangel wie im Kindergarten. Und dass Adams einfach keine Karte gekriegt hat, finde ich nach wie vor falsch. Weil er war die ganze Zeit beteiligt, wie du schon sagtest. Er hat auch nicht wirklich gewirkt, als hätte er quasi keinen Spaß daran. Weiß ich nicht. Also er kommt mir zu gut weg. Und dass dann Louisville sich auch noch per Schadenfreude über alles freut, macht das Ganze nicht sympathischer. Und so musste Rhode Island dann in Unterzahl spielen. Nicht, dass das noch groß was geändert hätte, denn sie hatten ja schon einen Rückstand von 2-3. Aber in der 92. Minute gibt es eine letzte Szene für Louisville, die dann auch im Tor endet. Denn Jensen Wilson kriegt den Ball, rennt in den Strafraum und haut den Ball mit Schmackes aus kurzer Distanz links unten rein. Und so steht es dann 4-2 für Louisville, die als sportlicher Sieger aus der Partie gehen. Bei moralisch bin ich mir nicht ganz sicher.
Also da gehen sie definitiv nicht als Sieger vom Platz. Was mir auch aufgefallen ist, nach dem Abpfiff, ja klar, die Trainer untereinander, also die Trainer des einen Teams sozusagen, in dem Fall von Louisville, natürlich freuen die sich über einen Sieg, aber so wie die sich freuen, ist auch ein bisschen sehr überzogen, als hätten sie jetzt gerade, keine Ahnung, so eine Mini-Meisterschaft gewonnen. Nee, also die Partie, gerade so die letzten Minuten, waren wirklich unnötig. Vielleicht gehst du als Headcoach, oder, na gut, der ist ja nur Interimscoach, aber vielleicht gehst du trotzdem erstmal rüber zu dem gegnerischen Trainer, gibst ihm die Hand. Achso, na gut, der ist ja gar nicht mehr da. Zu dem Co-Trainer gibst ihm die Hand. Aber nee, man macht ja erstmal so einen Jubelkreis. alles überzogen. Und warum ist meine Kritik in dem Fall so hart? Weil ich von Louisville was anderes erwarte. Die sind eben, sportlich ist das eben ein Top-Team in dieser Liga. Und dann erwarte ich auch vom Benehmen her, dass sie sich gegen Gegner durchsetzen wollen, auf sportliche Art und Weise. Und nicht auf so einem Theater hin. Das, wenn es jetzt zwei Teams wären, die quasi sich jedes Mal duellieren, weil sie leistungstechnisch immer auf einer Höhe sind, okay, dann vielleicht, oder wenn es ein Derby ist, aber das ist hier in dem Fall alles nicht der Fall. Man hat da 4-2 gewonnen. Klatsch kurz mit deinen Co-Trainern ein, geh zu dem Trainer des anderen Teams, wenn er dann noch da wäre, halt zu dem Co-Trainer, klatsch mit dem ein und dann feier mit deinen Jungs, kannst du ja machen. Aber so ist es alles nicht würdig für Louisville.
Ich finde ja, dass das ein gutes Schlusswort für den Take ist, wenn du nichts dagegen einzuwenden hast.
Wir zerreißen heute ganz schön viel, merke ich. Ja. Machen wir und dann gehen wir hoffentlich in eine positive Partie.
Genau. Gut, liebe Zuhörer, dann, wenn ihr die Partie gesehen habt, lasst uns gerne eure Meinung wissen. Wenn nicht, schaut euch gerne das Highlight-Video dazu an. Ist ja wie üblich auf dem YouTube-Kanal zu finden. Wir machen dann noch einmal eine kleine Pause, bevor es dann in die Partien geht von Charleston und dann zurück in die League One und in die Super League. Bis dahin, ja, genießt die Pause und diskutiert fleißig mit.
Wembley, 90.000 Menschen, ein Finale und eine, die fehlt. Alexandra Popp ist die Anführerin dieser Mannschaft, die Spielerin, die Deutschland bis hierher ins EM-Endspiel getragen hat. Doch ausgerechnet im größten Spiel kann sie nicht spielen. Wie kann eine, die immer kämpft, ausgerechnet jetzt gestoppt werden? Diese Folge erzählt nicht nur dieses Finale, sie erzählt die Geschichte einer Spielerin, die immer aufsteht, immer wieder zurückkommt. Alexandra Popp, die Unkaputtbare in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Willkommen zurück zur 166. Folge von Sideline, dem USL-Podcast. Ja, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, wir sind zurück in der USL Championship, denn da gibt es noch eine Partie, die durchaus unterhaltsam war und die sich eigentlich mit einem einzigen Satz echt gut beschreiben ließe. Gutes Team gegen guten Torhüter. Ich glaube, damit wäre eigentlich schon alles über Charleston gegen Birmingham gesagt. Oder was meinst du?
Nö, würde ich auch so sehen.
Starten wir mit dem kuriosesten Tor und das war in der 25. Minute. Es gab ein bisschen, könnte man sagen, ja, Flipperbällchen im Strafraum von Charleston. Der erste Schuss von links wird vom Keeper abgeblockt. Der zweite Ball landet dann bei Romario Williams, der den Ball mit ein wenig, finde ich, zu viel Druck aus kurzer Distanz ins Tor nageln kann. Der Ball flippert dann noch ein bisschen, war aber drin. Und so steht es ein 1-0 für die Gäste aus Alabama.
Ja, und für die Gastgeber wird es direkt wenige Minuten später, um genau zu sein, 4 Minuten später nur, noch bitterer. Denn eigentlich ist die Situation schon fast geklärt. Es gibt einen Passversuch Richtung Strafraum. Allerdings, der Verteidiger sieht es. Stellt sich nach vorne, nimmt den Ball ab. Hat den Ball auch, stürzt dann allerdings. Und das ist dann, ja, der Moment von Shashoma. Der kann sich den Ball nämlich einfach schnappen, läuft dann noch die 2-3 Meter Richtung Strafraum und oder in den Strafraum hinein und kann dann einfach das Tor schießen. Da war ein bisschen Pech dabei, vielleicht auch, weiß nicht, spielerisches Unvermögen zu laufen. Ist sehr ungünstig, als Verteidiger an der Stelle in der Situation zu fallen. Ist dann halt passiert und so steht es 0-2.
Ich muss auch zugeben, gefühlt war das wirklich das Beste, was Birmingham hingekriegt hat. Denn danach wird es vor allem in meinen Notizen sehr einseitig. Denn Birmingham hat einen sehr, sehr guten neuen Keeper namens Kulelat und der hat einiges an guten Paraden gezeigt. Also beispielsweise in der 32. Minute, da konnte er einen Kopfball von Miguel Berry in der wirklich artistischen Flugparade klären. Allerdings half ihm das leider nicht mehr sehr lange. Es war eine 58. Minute. Da war es wieder die gleiche Konstellation. Miguel Berry auf Seiten von Charleston und der Keeper von Birmingham. Verri kann wieder einen Kopfball aufs Tor hauen von Kulelat. Der kann den Ball klären, allerdings nicht komplett zur Seite klären, sodass der quasi der erste Schuss wird gehalten, der zweite wird dann von Colton Swan eingeschoben, der dann ein wenig krass feiert, fand ich, was den Jubel angeht. Aber gut, Charleston verkürzt dann auf 1-2.
Ja, der Jubel war wirklich sehr enthusiastisch, sagen wir es mal so. In der 79. Minute fällt ein weiteres Tor. Und das fällt aufgrund eines Elfmeters, bei dem ich mir noch nicht so ganz sicher bin, was da tatsächlich jetzt passiert ist. Es sah so ein bisschen aus, ich glaube, es kam nach einer Ecke. Auf jeden Fall, der Ball ist hoch im Strafraum unterwegs. Und der Angreifer will natürlich Richtung Kopfball gehen. Da ist ja ein bisschen Schubserei mit dabei. Er geht zu Boden und es erfolgt auch sofort der Pfiff. Elfmeter wird in dem Fall sofort angezeigt. Ikaza tritt an und trifft.
War, fand ich, okay. Fand ich jetzt nicht so krass. Mir tut es für den Torwart ein bisschen leid. Aber ja, Charleston macht das Beste draus. Und dann dauerte es bis zu 93. Minute. Und da war es eine Ecke für die Jungs von Charleston. Nate Messer, der Neuling von den Hearts of Pine gekommen, tritt an der Ecke von rechts in den Strafraum. Der Keeper springt hoch und faustet den Ball, allerdings nicht übers Tor, sondern quasi hinter sich hinweg. Der Ball fliegt bis zum linken Pfosten, also zum zweiten Pfosten, und wird dann ganz entspannt eingeköpft. Und so dreht Charleston in Nachspielzeit das Spiel von 0-2 auf 3-2 und gewinnt vor der heimischen Kulisse.
Das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen bitter, wenn du auswärts 2-0 führst und am Ende mit 3-2 wieder nach Hause fährst.
Ja, glaube, das kann man wirklich gut zusammenfassen. Stichwort Partien, die 3-2 ausgehen. Lass uns doch mal die Leiter in die dritte Liga hinuntersteigen. Denn da gab es eine ähnliche Partie, auch was den Wildheitsfaktor angeht. Ich fange mal mit einer recht angenehmen Szene an für Boise. Denn Omaha hat einen Freistoß in der 22. Minute und der Keeper von AC Boise kann den Ball übers Tor fausten. Sah durchaus gut aus und konnte ja der, ich würde sagen, Startschuss für den nächsten Sieg von AC Boise sein.
Aber nur wenige Augenblicke später passiert dann ein Missgeschick. Und dieses Missgeschick ist am Ende ein bisschen unfair für denjenigen, der gar nichts gemacht hat, aber dafür bestraft wird. Es gibt eine Ecke für Union Omaha und eigentlich ist diese Ecke schon geklärt, denn der Torhüter von Boise holt sich den Ball mehr oder weniger aus der Luft. Die Gegenspieler sind alle auch schon wieder weit genug weg. Das ist recht ungefährlich alles. Und dann will er das machen, was Torhüter irgendwie gerne machen, den Ball einmal quasi auf den Boden abtropfen lassen, wie so ein Basketballspieler halt so ein bisschen vor sich hin tippeln. Das macht er wenige Zentimeter vor der Strafraum oder vor der Torlinienlinie. Torlinienlinie ist auch schön. Das Problem ist aber, er hat noch einen Verteidiger dabei und dieser Verteidiger macht das, was er machen sollte. Er steht in dem Fall am kurzen Pfosten und hatte diesen bewacht. Hatte da gut aufgepasst. Nur blöd ist, sein eigener Torhüter ihm gerade den Ball auf den Fuß wirft. Und der Ball fliegt daraufhin in das Tor. Und es wird als Eigentor von dem Verteidiger gewertet. In meinen Augen aber ist das, also der Verteidiger steht da einfach nur, der steht da die ganze Zeit schon. Der kann überhaupt nichts für die Situation. Der Fehler liegt in meinen Augen zu 100% beim Torwart.
Bin ich ganz bei dir. Bin ich wirklich bei dir. Sehr kurios. Und das erste Gegentor von Boise in ihrer Geschichte, das war ungünstig, nennen wir es mal positiv. Allerdings dauert das Ganze gerade mal 5 Minuten, bis Boise doch wieder aus dem Tal der Tränen rauskommen kann. Denn es gibt einen Foul-Elfmeter für die Jungs aus Idaho und wird auch verwandelt. Ja, trocken, ohne große Probleme. Der Torwart regt sich ein bisschen auf, aber es steht dann 1-1.
Wobei ich eher den Eindruck habe, oder ich hoffe zumindest, dass der Torhüter eher sauer auf seinen eigenen Verteidiger ist, weil der Elfmeter kam zustande, weil ein Verteidiger wie ein Holzfäller in die Beine eines Angreifers gesprungen ist. Und ich habe auch nicht verstanden, warum man da an der Stelle jetzt diskutieren muss. Das ist eindeutig, da braucht man jetzt nicht mit dem Schiedsrichter ewig diskutieren. Der wird an der Stelle auch von seiner Entscheidung dich hier abweichen, die in meinen Augen vollkommen okay ist. Weil wieso springst du ihm so in die Beine? Das ist klar, dass das passieren wird. Ja, dementsprechend steht es 1-1 und so bleibt es auch in der ersten Halbzeit. Was mir aber auffällt, so die gesamte Zeit über, Union Omaha spielt sich immer wieder ziemlich gute Chancen. Also da ist einiges dabei, wo es vorher ein schönes Kombinationsspiel gibt, man dann recht schnell im Strafraum ist. Allerdings innerhalb des Strafraums ist man dann recht fahrlässig. Da wird entweder am Tor vorbeigeschossen oder der Ball wird dann so zart Richtung Tor geschossen, dass der Torhüter noch gemütlich seine Teetasse zur Seite stellen kann, um nach dem Ball zu greifen. Und da sind ja zum Glück auch keine Verteidigerfüße in der Nähe. Also Union Omaha drückt auf ein weiteres Tor, aber stellt sich nicht so richtig günstig an, finde ich.
Bin ich dabei. Es braucht auch dann ein bisschen mal wieder das Glück von richtigen Einwechslungen. Und damit brachte Omaha den Spieler Gutierrez ein, der auch dann gleich zweimal durchaus erfolgreich ist. Und dann in der 73. mit einem Pikenschlenzer zum 2-1 sorgt. Sah durchaus gut aus und vor allem, ja, erstes Spiel im neuen Stadion. Kann man sich gleich mal schön zeigen und gut jubeln. Auch wenn ich die Wiese ein wenig lustig groß fand. Also er rannte dann halt zur Wiese, um zu feiern. Und dann war da irgendwie sehr viel Wiese für die paar Fans, die dann zu ihm hinrennen mussten. Das sah irgendwie lustig aus.
Sowieso ein recht interessantes Stadion. Der Jubel vergeht allerdings recht bald, denn es fällt ein weiteres Tor und das fällt für die Gäste in der 81. Minute. Und also man muss ehrlich gesagt auch sagen, Union Omaha macht es den Gästen da auch relativ einfach. Philipp Mayaka hat den Ball, läuft mit diesem Ball einfach nur und er läuft und läuft, wird überhaupt nicht gestört, kann in den Strafraum laufen, kann von dort aus dann abziehen und aufs Tor schießen. Das kann er übrigens auch flach machen. Also er muss noch nicht mehr hochschießen oder so. Ganz entspannt, schön flach aufs Tor. Weiß nicht, was mit der Verteidigung von Union Omaha in der Situation war.
Und Gutierrez dachte sich, komm, nö, ich will mir jetzt den Ruhm nicht stehlen lassen. Ich mache noch ein Türchen. Und das hat er auch dann durchaus nochmal schön gemacht. Und zwar, das war dann schon in der 84. Minute. Er kommt von links in den Strafraum gedribbelt. Wird von ja mehreren Boise-Begleitern nur begleitet, die halt neben ihn herlaufen, aber nicht verteidigen oder blocken oder faulen. Und so kann er den Ball ja ein bisschen holperig unten rechts ins Tor reinschießen. Und so steht's dann, wie eben schon erwähnt, bei Charleston gegen Birmingham 3-2 mit dem glücklichen Ende für die Heimmannschaft.
Naja, also wirklich glücklich würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, sie haben in der Partie schon mehr gemacht, aber sie müssen dringend an ihrer Effektivität arbeiten. Ohne Frage. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, sie haben durchaus verdient gewonnen.
Durchaus, durchaus. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal einen kleinen Flug mit unserem Flugzeug. Und zwar aus der Domäne der Männer in die Domäne der Damen. In die bisher einzige erste Liga im USL-Kosmos. Auch wenn man über die Erstklassigkeit definitiv streiten darf. Und zwar gehen wir in die Super League, in die Partie zweier Mannschaften, die man nicht zwingend Playoffs assoziiert. Und das ist die Partie zwischen DC Power, die im Stadion von DC United spielen, und dem aktuellen Meister Tampa Bay Sun, die nach wie vor die Tabelle umgedreht haben und ganz unten stehen. Und ich muss zugeben, es tut mir leid, aber ich finde es nach wie vor deprimierend, dass DC Power in dem Stadion von DC United spielt, weil wir hatten 800 irgendwas Zuschauer und dieses Stadion fasst doch bestimmt 20.000, 30.000 Und ja, es gibt mir sehr starke Miami FC-Vibes. Und das hilft nicht zwingend dem Bild für eine erste Liga.
Gut, der Vorteil ist, wenn du als Fan zu dem oder als fußballinteressierter Mensch zu dieser Partie kommst, du musst dir jetzt keine Sorgen machen, dass du keinen Platz mehr findest oder dass du eine schlechte Sicht hast. Ich glaube, da wird es irgendwo eine Lücke geben, wo du Platz findest und trotzdem sehen kannst. Was man allerdings auch dazu sagen muss, eigentlich läuft die Saison für DC Power gar nicht so schlecht. Die haben durchaus gute Spiele, aber die haben auch manchmal, ähnlich wie in der letzten Saison schon, sehr wilde Spiele, wo man schon sieht, eigentlich können sie was, aber am Ende fehlt es dann doch an den notwendigen Toren, beziehungsweise an der notwendigen Verteidigung. Meistens waren es eher die Tore vorne. Und bis dato, sie sind auf dem ersten Platz hinter den Playoff-Plätzen, haben da also durchaus auch noch Chancen. Und gegen Tampa Bay, die ja letzter in der Tabelle sind, die ja eine katastrophale Saison bis dato haben und gerade mal 2 Siege, sollte es ja easy sein, wenn man zu Hause spielt.
Ich muss zugeben, ich fand die Partie aus der Sicht von DC Power irgendwie sehr bieder bis langweilig. Also was sie so an Chancen hatten, war sowas von harmlos, dass nicht mal ich da in Bedrängnis gerate. Und es ist schon eine Weile her, als ich in Fußballfitness war, dass ich da 90 Minuten am Platz rennen könnte. Und ja, die wirklich beste Szene, vor allem für DC, fand ich, war dann die Torwartparade. Denn in der 10. Minute gab es einen Fernschuss von Tampa von rechts, der mit ordentlich Schmackes aufs Tor von DC flog. Und McKenna Gottschalk konnte den Ball übers Tor rüberfausten. Das sah gut aus, war eine schöne Parade und für mich auch das Beste, was DC Power hingekriegt hat. Das war ja nicht mal eine offensive Aktion.
Ja, das stimmt. Das Problem ist auch immer wieder, ja, sie kommen schwer von hinten raus und in dem Fall, die Torwartparade war gut, aber sie sorgt dafür, dass es eine Ecke gibt. Und in dieser Ecke sieht man dann wieder, was an diesem Team schiefläuft. Die Ecke wird kurz ausgeführt, also an sich gar keine Dramatik, aber man gibt den Gegenspielerinnen wahnsinnig viel Platz, sodass sie laufen können, sodass sie auch durchaus in den Strafraum mit reinkommen können. Und letztendlich, ja, wird der Ball dann vors Tor mehr oder weniger geschossen. Man zieht aber nicht direkt ab, oder wenn doch, dann wird geblockt. Auf jeden Fall fliegt der Ball, sagen wir mal so, Richtung Elfmeterpunkt. So in die Nähe. Und da steht Webber. Und Webber hat ausreichend Platz und sieht auch die Lücke. Und die Lücke nutzt sie, um einfach den Ball Volley aufs Tor zu schießen. Ist an sich, zumindest vom Schuss her, ein cooles Tor. Aber zeigt so ein bisschen, DC Power hat ein Problem mit der Verteidigung. Weil sie auch, also dass es überhaupt erst zu dieser Situation gekommen war, war ja schon, man hat sich da vorher schon ganz schön leicht den Ball abnehmen lassen, weshalb überhaupt diese gefährliche Situation entstehen konnte.
Bin ich dabei. Fand ich ein sehr, sehr schönes Tor. Also war wirklich schön aussehend, gut gemacht und kann man auf jeden Fall so nehmen. Und dann muss ich zugeben, gehen wir wieder in das gleiche Prinzip wie in der ersten Halbzeit oder in der Nachspielzeit könnte man noch sagen. Wieder ein schöner Fernschuss, wieder eine gute Torwartparade. Diesmal war es allerdings auf der anderen Seite, denn es gab einen Fernschuss von Tampa Bay, von Colton auf das oberlinke Eck und Wegener im Tor von DC konnte den Ball gut klären.
Hast du vor der 62. Minute noch etwas?
Nee, das wäre sowieso meine letzte Szene.
In der 62. Minute passiert wieder das Gleiche wie beim 1:0 schon. DC Power verliert den Ball. Beim 1:0 hatten sie den Ball an der Strafraumgrenze oder zumindest die Verteidigung hatte in dem Fall den Ball verloren gehabt. Jetzt ist es im Mittelfeld. Allerdings wäre auch da die Situation, hätte man sie nochmal klären können. Weil der Ball fliegt Richtung, naja, Box, aber noch daneben und die Verteidigerin bekommt diesen Ball. Sie könnte ihn also easy klären. Das macht sie aber extrem schlecht, weshalb der Ball dann in den Füßen von Tampa Bay landet und In dem Fall landet sie in den Füßen von Listro. Die passt ihn einfach zu Shemkin rüber, die ist an der Strafraumgrenze. Hat da Platz, hat da auch einen Augenblick Zeit, um sich die Lücke auszugucken. Und dann schießt sie ihn halb hoch ins Tor. An sich gut entwickelt von Tampa. Wahnsinnig schlecht verteidigt von DC. Und ich glaube, das ist auch einfach das Problem von DC Power. Die sind, das zeigt sich ja eh schon die ganze Saison über, relativ unbeständig. Und verteidigen oftmals wirklich überhaupt nicht gut. Was ich aber interessant finde an dieser Partie, wie vorhin ja schon gesagt, DC Power ist auf dem ersten Nachrückeplatz sozusagen für die Playoffs. Also hat da realistische Chancen für die Playoffs. Tampa Bay sind die Letzten in der Tabelle. Allerdings, wenn man sich mal die Ergebnisse ansieht, sind beide doch gar nicht so extrem weit auseinander. Tampa nun jetzt mit 3 Siegen. DC Power hat 6 Siege, okay. Ansonsten aber 9 Unentschieden für Tampa und 8 Unentschieden für DC. 8 Niederlagen für Tampa und 7 Niederlagen für DC. Also da ist durchaus noch einiges an Bewegung und was ich finde, fällt hier besonders auf, da gibt es keinen extrem großen Leistungsunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Am Ende setzt sich da in dieser Partie durch, wer, naja, also ich will jetzt nicht sagen, das bessere Glück hat, aber wer an dem Tag besser drauf ist. Weil vom spielerischen Vermögen her würde ich sagen, sind beide relativ ähnlich. Es gibt immer mal wieder Momente, da sieht man bei beiden Teams, die können was. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, die sind katastrophal.
Jo, bin ich ganz dabei. Also vor allem, ich finde auch eine Mannschaft, die ja auch aktuell Meister ist, das ist echt auch keine gute Saison. Und daher fand ich einfach die ganze... Also nicht falsch verstehen, den Meisterschaftsring haben sie sich verdient, das Banner im Stadion aufzuhängen grundsätzlich ja auch. Aber in der aktuellen Situation daraus teilweise einen recht relativ großen Deal zu machen, ja, wüsste ich nicht, inwiefern ich mich drüber freuen kann. Und daher irgendwie, es fühlt sich ein bisschen falsch an, wenn man guckt, das beste Team letztes Jahr ist das schlechteste Team dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich mich dann wirklich freuen würde, einen Ring geschenkt zu bekommen über eine Lage, die ich schon lange gar nicht mehr genießen kann. Aber das nur so am Rande.
Na gut, Titel ist Titel. Der Ring gehört dazu. Das fände ich jetzt, also das, ich würde mich als Spielerin trotzdem drüber freuen. Aber die Verantwortlichen bei Tampa müssen sich halt mal Gedanken machen, woran liegt's denn? Weil von den Playoff-Plätzen sind sie weit entfernt. Das wird jetzt sehr schwierig. Aber ja, wie gesagt, qualitativ ist auch DC Power jetzt nicht das relevanteste Team.
Gut, ich würde sagen, das war doch mal eine sehr unterhaltsame, aber auch eine irgendwie überraschend lange, / langatmige Folge mit diversen Diskussionen, verrückten Törchen. Und dafür war eigentlich gar nicht mehr viel los in der USL. Das war interessant. Aber ja, unterm Strich hoffe ich, dass es euch, liebe Zuhörer, wieder gefallen hat. In unserer bunten Sause in den Ligen der USL. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann hoffentlich mit wieder schönen Toren, wenigen Skandalen und ja, unterhaltsamem Spiel in dem Kosmos der USL.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.